На прапор глянь, гімн України заспівуй.
Ще не вмерла України, ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.
Ja, so hört sich das an, wenn eine Gruppe Ukrainerinnen und Ukrainer im Sommer in ihrer Freizeit bei einer Katamaran-Expedition sind und dann aber eben doch voller Patriotismus jeden Morgen einen Flaggenappell machen, jemand dann die Flagge auf dem Mast langsam hochzieht und die Leute dort in Reihe und Glied nebeneinander stehen und inbrünstig die Nationalhymne singen.
Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei unserem Wortwechsel-Spezial mit dem Fahrrad von Luxemburg nach Kiew. Wir sind mittlerweile in Folge 5 und sind auch mittlerweile in der Ukraine angekommen. Wir sind mit Michael geradelt von Luxemburg durch Deutschland, durch Tschechien, durch Polen bis zur ukrainischen Grenze, haben dann erfahren, wie spektakulär Michael über die Grenze gekommen ist und sind mittlerweile bei einer Katamaran-Expedition angekommen. Michael, ich dachte eigentlich, du bist mit dem Fahrrad unterwegs.
Ja, in der Tat. Und fast wäre es sogar so weit gekommen, dass ich mit dem Fahrrad auf dem Katamaran unterwegs gewesen wäre, weil das nur so kurz im Raum stand, dass ich da noch ein, zwei Tage mit den Leuten unterwegs bin, die, das muss man sich also so vorstellen, das ist eine Gruppe von, ich weiß nicht, vielleicht 20, 25 Leuten, die Expedition selber besteht wirklich seit Jahrzehnten, wird geleitet von einem Kapitän, Valentin Stetsiuk, der mittlerweile wirklich 87 Jahre alt ist. Und der Mann ist da auch eine Legende, wirklich. Der hat jeden Morgen dann auch, der hat so eine kleine Trompete dabei und jeden Morgen spielt er dann die Trompete und dann kommen die Leute alle zusammen, das, was wir jetzt eben gehört haben. Einer zieht dann an so einem Seil die Flagge hoch, da ist also so ein kleiner provisorischer Fahnenmast mitten in der Pampa, sozusagen am Flussufer des Dniester. Und alle stellen sich dann auf und singen dann wirklich mit großem Inbrunst die Nationalhymne. Und um diesen Platz herum waren dann auch noch andere Leute, die da ein paar Tage eine Auszeit gemacht haben. Und die kamen dann auch alle dazu. Also das hat die Leute wirklich sehr berührt und sehr vereint.
Das ist ja im Endeffekt auch das, was Vova in der letzten Folge schon gesagt hat. Also dieser Krieg, dieser Angriff von Russland auf die Ukraine hat das Land eigentlich vereint.
Ja, absolut. Also das würde ich schon sagen. Ich muss jetzt sagen, ich weiß jetzt nicht, wie war es vor 10 Jahren, aber dieser gestiegene Patriotismus, denke ich mal, das ist natürlich schon ein ganz klarer Beigeschmack dieses Krieges. Man kann das jetzt so oder so einordnen, aber es ist natürlich in der Situation jetzt, gerade unser einer ist jetzt vielleicht nicht ganz so patriotisch unterwegs, aber es ist natürlich in dieser Situation des Angegriffenseins etwas, was die Leute vereint.
Ist auch schön zu sehen, dass das Leben für die Ukrainer und für die Ukrainerinnen trotzdem weitergeht. Also ich meine, es ist immer noch ein absoluter Kriegszustand. Du bist in einem Kriegsland unterwegs, das angegriffen wird von einem anderen Land und trotzdem findet so eine Katamaran-Expedition statt mit 25 Menschen, hast du gesagt?
Ja, genau. Überwiegend Frauen tatsächlich, weil doch viele Männer leider eben aus Gründen gerade das nicht einrichten können. Wobei da war beispielsweise auch ein Militärausbilder dabei, der auch sehr gut Deutsch sprach. Der hat mir dann auch mal so ein paar Worte erklärt. Beispielsweise das ukrainische Dyakuyu kommt vom Deutschen Danke. War sehr interessant, wie da die sprachlichen Beziehungen sind. Und der hat sich zum Beispiel das gerade so einrichten können. Seine Mutter ist auch seit Jahrzehnten bei dieser Katamaran-Expedition dabei. Und er hat sich das gerade mal so einrichten können, dass er da auch für, ich weiß nicht, eine Woche oder so dazukommt. Und das ist halt so ein ganz kleines Stück Urlaub im Kriegszustand, den die Leute sich natürlich irgendwo möglich machen. Das ist natürlich auch eine relativ günstige Sache, so mit dem Katamaran unterwegs zu sein. Und wie gesagt, es stand im Raum, die fahren halt immer so diesen ganzen Fluss, den Dniester-Fluss entlang und bleiben dann so ein paar Tage. Also ich kam dazu über eine Bekannte aus Kiew, die ich im Jahr vorher kennengelernt hatte, die dann sagte, hey, wir sind jetzt da und da, du fährst ja ungefähr da entlang. Und es ist aber wirklich total in der Pampa. Also ich musste da auch über ungeteerte Wege, das war also mit Schlaglöchern übersät, bergauf, bergab, das war wirklich sehr herausfordernd. Ich kam da auch erst spät abends an und war dann auch total platt. Es war heiß und das Fahrrad ist da gepoltert. Ich hatte Angst, ich krieg dann Platten, aber ich habe echt keinen bekommen und habe dann da, glaube ich, einen ganzen Tag zumindest mal gerastet. Danach musste ich schon wieder weiter, weil ich keine Zeit hatte. Aber der Tag so am Flussufer, das war dann schon ganz, ganz angenehm. Und ich bin dann auch ins nächste Dorf mitgegangen. Das Leben dort ist natürlich sehr entschleunigt an diesem Fluss. Zum Dorf gehen, das waren, ich glaube, so 4 Kilometer bergauf. Und dann habe ich gedacht, okay, dann gehen wir jetzt schnell da einkaufen und wieder zurück. Da habe ich aber gelernt, nee, das ist ein bisschen entschleunigter. Das muss man sich so vorstellen. Jeder hatte da einen kleinen Rucksack mit. Wir waren vielleicht so 5, 6 Leute. Und in dem Dorf gab es ein Magazin. Das ist, ich weiß nicht, inwiefern du so Ostblock kennst, aber das ist wirklich, also viele Leute, die jetzt da, egal ob in Russland, Ukraine, wo auch immer unterwegs waren, das ist wirklich so wie zu alten Sowjetzeiten, kann man sich das vorstellen. Kiew zum Beispiel ist ja eine total hippe, auch sehr westlich geprägte Stadt, aber da in der Pampa, da gibt es halt wirklich so einen Häuserblock mit einem wirklich, also Tante-Emma-Laden trifft es vielleicht so ein bisschen, also ganz reduzierte Auswahl an Sortiment an Lebensmitteln und dann sitzt da eine Frau, die auch kein bisschen Englisch oder so kann und da hat man dann das Nötigste bekommen. Die hat, das war auch ganz witzig, weil die Verkäuferin hat die Leute alle bedient und hat mich so ganz misstrauisch angeschaut und dann meinte dann nachher auch dieser Ausbilder, ja, du musst verstehen, diese Frau sieht wahrscheinlich nicht oft fremde Leute und dann, die noch nicht können, die Sprache sprechen. Das war wirklich wie eine Zeitreise irgendwo. Und ja, da habe ich dann auch eine Runde Wein spendiert. Wie hieß der nochmal? Ich muss gucken. Ich habe es mir hier aufgeschrieben. Die Tränen des Bären, so nennt man den Wein in der Region. Das wird dann abgefüllt in so eine kleine Plastikflasche, also eine Cola-Flasche oder was es auch immer da vorher war, drin war. Und da habe ich dann eine Runde gegeben. Und ja, das war auch echt schön. Da konnte man dann auch mal mit einem Kanu rausfahren. Und ich bin auch nachts baden gegangen, weil da eine Gruppe noch dazu stieß, die haben aber ewig lang gebraucht, die kamen erst um Mitternacht an und dann hieß es so, wir gehen jetzt schwimmen und schlafen konnte ich dann eh nicht und ja, dann bin ich auch mal baden gegangen. Das hatte dann irgendwie so tatsächlich mal ganz entspannte Züge, was aber auch echt ganz, ganz gut war nach den Strapazen von über einem Monat on the road.
Das heißt, du hattest auch ein bisschen ein Stück Urlaub während deiner Reise da?
Ja, auch offline, das da war halt digitale Pampa, da konnte man dann auch mal nichts mit dem Handy anfangen. Und auch da, ja, das wollte ich eben noch sagen, Magazin, also die Leute kaufen da ein und da konnte man dann auch mal die Handys laden. Das heißt, wir haben dann echt ein paar Stunden da rumgesessen und haben einfach mal darauf gewartet, dass die Handys wieder geladen worden sind. Und dann sind da nachher 4, 5 Stunden mit Einkaufen gehen verloren gewesen sozusagen. Aber ja, das ist dann halt wirklich Entschleunigung im Alltag in der ukrainischen Pampa. Das ist relativ nah an der rumänischen Grenze. Also ich habe ja bei der Tour, muss man dazu sagen, ich hätte relativ straight von Lviv nach Kiew fahren können. Das waren so knapp 700 Kilometer, der direkte Weg, wo auch der Zug lang geht. Das wäre flacher gewesen, das wäre aber auch wesentlich weniger interessant gewesen. Und ich hatte eine gewisse Zeit noch und habe dann auch gesagt, ich will so viel wie möglich dann auch von der Ukraine wahrnehmen und bin dann halt, habe so eine kleine Schleife eigentlich gemacht Richtung Südost. Ich war dann auch in Tschernowitz, eine Stadt, die wirklich, ich weiß nicht, vielleicht 20, 30 Kilometer von der rumänischen Grenze entfernt liegt und an der Festung Chutin vorbei. Das sind alles Namen, die jetzt weniger bekannt sind. Von daher will ich da auch nicht so in die Tiefe gehen. Aber das hier, so diese Katamaran-Ausfahrt, das war auch noch im Radius vielleicht von 100 Kilometern von der rumänisch-ukrainischen Grenze entfernt.
Du hast es vorhin schon gesagt, du hattest trotzdem nicht allzu viel Zeit. Also du hast dir die Zeit natürlich genommen, um da ein bisschen Rast zu machen und auch die Leute kennenzulernen und so weiter. Dennoch musstest du relativ schnell weiter. Wie ging es weiter?
Ja, genau, weil ich hatte ja jetzt mein Netzwerk an Unterstützern. Das heißt, Irina in Luxemburg, Vova in Krakau und in Ivano-Frankivsk, also schon in der Ukraine, Max. Wir haben dann sehr schnell so einen Signal, das ist so der ähnlich wie WhatsApp, so ein Messenger, der in der Ukraine sehr beliebt ist, weil der gilt wohl als der sicherste. Also wenn man da sehr viel Wert drauf legt auf Datenschutz, nimmt Signal, das nimmt man auch an der ukrainischen Front. Wir haben also da einen Channel eingerichtet und da ging dann halt wirklich jeden Tag, sofern ich Empfang hatte, gingen dann da die Nachrichten hin und her und die drei haben sich richtig ins Zeug gelegt. Also die haben mir alle möglichen Termine organisiert, Pressekonferenzen, Kontakte zur Fahrrad-Community und es gab dann nochmal so eine mittelgroße Stadt, Vinica heißt die, eine sehr, sehr interessante, sehenswerte Stadt und dort musste ich dann ab dieser Katamaran kleinen Auszeit hatte ich noch, glaube ich, 3 Tage, auch echt extrem stramm, da ging es dann wirklich, das war noch sehr hügelig, da musste ich dann teilweise 120, fast 130 Kilometer am Tag machen, aber mit extremen Höhenmeter auch und dann galt es halt, sich zu beeilen, weil es hieß, du hast dann und dann einen Termin bei der Fahrrad-Community und das wollte ich natürlich schaffen.
Also und 3 Tage von der Katamaran-Exkursion bis nach Vinica.
Genau, richtig. Also das war wirklich dann der Tag, bevor ich in Vinica angekommen bin. Das waren, glaube ich, 127 Kilometer, was jetzt distanzmäßig, also da wäre noch mehr gegangen, aber das war wirklich auch ein Auf und Ab, permanent. Und da habe ich auch, es war auch noch heiß, da habe ich tatsächlich erst um 10 Uhr zur Unterkunft geschafft abends. Also schon im Dunkeln, was man eigentlich überhaupt nicht machen sollte, gerade also in der Ukraine, sollte man abends irgendwo sein. Das war wirklich extrem stramm. Und am nächsten Tag war es dann so, da hatte mir dann ein Typ namens Alexander, der hatte mir geschrieben, den hatte der Max aufgegabelt und der schrieb mir dann, pass auf dem Weg nach Vinica, wir haben so kleine Treffpunkte vereinbart. Und ich weiß nicht mehr genau, so ungefähr 14 Uhr triffst du dich mit 2 Leuten da und da. Das ist so etwa 30 Kilometer vor der Grenze. Und dann habe ich gedacht, wunderbar, fahren wir dahin. Und da waren dann 2 Rennradfahrer, die mich begrüßten und dann in Schlepptau genommen haben. Das war auch das muss man sagen, das war ein echt entspanntes Fahren. Vorher war es wirklich eine Schlaglochpiste neben der anderen. Und da war es dann wirklich so eine richtig schöne Landstraße mit auch sehr breitem Seitenstreifen. Das war paradiesig sozusagen. Mhm. Und die 2 schleppen mich dann Richtung Stadt. Und dann gab es einen 2. Checkpoint. Das sind vielleicht 15 Kilometer vor Vinica gewesen. Die hatten das wirklich generalstabsmäßig organisiert. Und da waren dann 4, 5 Jugendliche mit Rennradfahrern, mit Rennrädern, wo ich dann dachte, oha, cool, jetzt die jungen Leute, die kamen dann auch mit, haben dann auch gut Tempo gemacht. Wir waren dann halt so eine kleinere Gruppe. Und dann dachte ich, okay, das ist jetzt so meine Delegation. Aber dann gab es einen letzten Checkpoint, das war so direkt am Stadtrand, da waren es noch knapp 7 Kilometer bis rein ins Zentrum. Und da haben wir uns dann, haben die mich auf so einen großen Parkplatz geführt, von so einem Einkaufszentrum. Und da war ich dann wirklich baff, weil da standen dann, das dürften an die 30 Leute gewesen sein. Eltern und Kinder, die Kinder alle mit ihren Rennrädern. Das gab da so eine Sportschule oder gibt eine Sportschule in Venice. Und der Alexander hatte die alle sozusagen zusammengetrommelt. Da war dann der Sportbeauftragte der Stadt, der hat mich dann begrüßt, da war Fernsehen da, ein Kamerateam und das war wirklich, wow, unglaublich. Und mit denen zusammen sind wir dann in die Stadt und dann war es wirklich, wo ich dachte, es ist fast surreal, da war dann Polizeibegleitung, das heißt, die haben dann an den Kreuzungen so den Verkehr gestoppt, dass wir da durchfahren konnten. Auch der Leiter der Sportschule, der hatte seine, das war wirklich so sehr eine kleine Kaderschmiede, der hatte die Kinder da sehr stramm sozusagen als Trainer erzogen. Der hat dann auch immer gepfiffen, so wenn irgendwo jemand entlang kam, so nach dem Motto, bahnfrei, hier kommen wir. Und ja, dann sind wir da so in die Stadt geprettert und gab dann da einen offiziellen Empfang in der Innenstadt, wirklich eine kleine Führung auch. Es war wirklich sehr schön. Und dann hat mich Alexander auch dankenswerterweise noch in einen richtig coolen Fahrradladen gebracht, der auch eine kleine, das war also wirklich wie total hippe, also Großstadt-Feeling. Das war so ein Fahrradladen, wo dann noch eine kleine Barecke auch dabei war. Da gab es so ein frisch gezapftes Bier und die Jungs haben sich dann um mein Fahrrad gekümmert, haben das nochmal ein bisschen so auf Vordermann gebracht.
Nach der Holperstrecke war das wahrscheinlich auch echt nötig, oder?
Ja. Also die haben dann nochmal nach den Bremsen geschaut und alles. Ich bin ja total, ich kann auch das Fahrrad so warten, aber ich mache es dann oft erst, wenn es wirklich Not am Mann ist. Und da war es dann so, das waren Leute, die haben da auch Spaß dran. Ich habe mein Bier gehabt und die haben dann das Fahrrad gepflegt und das war wirklich cool. Also es war ein Moment, den ich so nicht vergessen werde.
Es war also ein absolutes Kontrastprogramm wieder zu den letzten Tagen bei der Katamaran-Expedition mitten in der Pampa, wieder in der Stadt angekommen. Klingt schön.
Es war auch wirklich schön. Wobei, weil wir sind dann auch essen gegangen und so weiter und auch der Alexander, der das Ganze organisiert hat, das ist so ein Mensch, der unheimlich gut vernetzt ist und unheimlich viele Events vor dem Krieg geplant hat. Der sagte dann auch zu mir, das hier war jetzt einer der ersten Tage eigentlich, wo ich den ganzen Scheiß hier vergessen konnte, weil ich für dich jetzt hier diesen Empfang organisieren konnte. Von daher, wir hatten wirklich eine gute Zeit, aber da ist es halt wirklich so, du wirst, wie ich schon mal sagte, du wirst ständig mit dem Krieg konfrontiert. Weil auch wenn er sagte, ich konnte das jetzt mal verdrängen, wir haben dann noch eine Stadtführung gemacht und haben dann halt so die Rathaus und die Fußgängerzone und die lokalen Sehenswürdigkeiten eben angeschaut. Und eine dieser Sehenswürdigkeiten, das war, ich muss gerade überlegen, das war so eine Art Opernhaus oder Kulturzentrum. Ich kriege es nicht mehr ganz auf die Reihe. Jedenfalls eine Kultureinrichtung. Und dann sagte er, schau dir das mal an. Das war alles noch schwarz und zerstört. Und dann meinte er, ja, da gab es im Sommer 2022 einen Raketenangriff. Und gleich nebenan ist ein Krankenhaus. Und bei diesem Angriff sind 29 Leute ums Leben gekommen. Und er hat mich dann halt auch um die Ecke geführt und dann gab es so ein kleines Denkmal, das mich auch sehr bewegt hat, sehr berührt hat, weil du da die Gesichter auch der Getöteten gesehen hast, darunter Kinder, junge Frauen und auch einen Mann, so ja, Mitte, Ende 30 etwa, mit Vollbart. Und der Alexander, auch so ein Typ mit Vollbart, der sagte mir dann, das hier war mein bester Freund. Der ist, hat halt an der Front gekämpft und hatte da gerade mal zum ersten Mal seit vielen Monaten ein paar Tage frei, ist nach Hause, ist auch ins Krankenhaus, weil er irgendwas hatte. Ja, und dann wurde das Krankenhaus bombardiert und er ist gestorben. Das war dann wirklich sehr, sehr bewegend. Da sind mir die Tränen gekommen. Ich bin auch jetzt, kriege auch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Es war auch nochmal sehr intensiv. Also eine dieser jungen Frauen, die da gestorben waren. Das Bild hat mich sehr erinnert an diese junge Studentin, die bei der Amokfahrt in Trier gestorben war. Da hatte man ja auch, also ich lebe in Trier, da hatte man ja auch diese ganzen Gesichter vor Augen und das war damals natürlich was über Monate hinweg uns alle sehr, sehr beschäftigt hat. Und diese ganzen Emotionen, die kamen da hoch, obwohl ich diese Studentin nicht kannte, aber es hat mich unheimlich berührt. Damals die ganze Stadt war geschockt und hier waren es an die 30 Opfer und just another ordinary day in Ukraine. Also ganz schlimm für die Leute, aber eben nur unter ferner liefen sozusagen. Also es war schon eine der heftigeren Attacken, muss man schon sagen. Das hat dann auch international für Schlagzeilen gesorgt, aber es ist halt eben jeden Tag passiert sowas da. Ja.
Aber du hast es auch eingangs schon gesagt, dass Alexander dir sehr dankbar dafür war, dass er durch deine Aktion, durch deine Radfahraktion und dadurch, dass du jetzt hier vor Ort bist, konnte er das ganze Leid für einen kurzen Moment zumindest vergessen und hat wieder so ein bisschen Hoffnung geschöpft. Und also das ist doch auch eigentlich schön zu sehen, dass man mit so einer Aktion dann auch Gutes bewirken kann und nicht nur Spenden sammelt, sondern auch direkt vor Ort was bewegen kann.
Ja, das gibt, das hat, also meine Aktion hat ihm was gegeben und er und auch die vielen anderen, die mich da begrüßt haben, die haben mir sehr viel Energie gegeben. Das ist dann auch ein paar Tage später nochmal mir klar geworden, also ich bin ja dann, hab einen Tag gerastet, bin dann weitergefahren in Richtung Kiew und auf dem Weg, auch an einem Tag, der sehr heiß war und wo ich müde war und geschafft war, habe ich mich dann irgendwann auch mal mitten in der Pampa, mittags war es so, in der Hitze, in eine Bushaltestelle gesetzt. Und da war dann eine einheimische ältere Frau, die auf mich zukam. Und wir haben dann mit der Sprachen-App so ein bisschen unterhalten. Die wollte wissen, wer bin ich, was mache ich hier, weil ich glaube, solche Radreisende da auch nicht allzu oft vorbeikamen in ihrem Dorf. Und als sie dann erfahren hat, was ich mache, hat sie mir einen Geldschein in die Hand gedrückt, 100 Grivna. Das sind so vielleicht 2,50 €. Klingt nicht so nach allzu viel, aber ich war wirklich sehr bewegt und habe auch mit allen, mit meinen Leuten da gesprochen, die alle meinten, hey, das ist für diese Frau, so ein Dorfoma sozusagen, mit garantiert einer eher sehr kleinen Rente, ist das viel Geld. Und das habe ich unheimlich als Energieschub wahrgenommen, dass dann da so eine Frau mir die Spende gibt. Und das war auch so ein Moment, der mir unheimlich viel Energie gegeben hat.
Danach ging es weiter Richtung Irpin.
Ja, genau, richtig. Noch an einer Stadt vorbei, Bila Zerkwa, auch eine größere Stadt. Und dann war eigentlich so das nächste größere Ziel Kiew. Aber mir war eben auch klar, ich will kurz in Irpin Halt machen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern die Leute so die Geografie kennen. Irpin ist berühmt, berüchtigt, wie man sagen kann. Vor allem aber einen Ort kennen eigentlich fast alle. Das ist der Nachbarort von Irpin. Da geht man eigentlich nur über eine Brücke und ist schon im Nachbarort. Der nennt sich Bucha. Das heißt, der Ort, wo wirklich ganz furchtbare Massaker im Frühjahr 2022 stattgefunden haben. Da werden wir später nochmal drauf eingehen. Das heißt, ich wollte unbedingt, ich habe mir gedacht, wenn ich in dieses Land unter diesen Kriegsumständen fahre, dann will ich diese Orte auch mal besucht haben. Und beide Orte, Irpin und Bucha, liegen sehr nah an Kiew. Das sind knapp 30 Kilometer entfernt. Das heißt, es war für mich so die vorletzte Etappe, bevor ich dann in die Hauptstadt komme. Und das hat sich da auch ganz gut gefügt, weil ich hatte ja in Krakau sowohl eine Nacht beim Vova auf dem Sofa geschlafen, als auch zwei Nächte bei einem ukrainischen Paar, Anastasia und ihr Verlobter. Und die Anastasia sagte mir, du, pass auf, wenn du weiterfährst, du musst unbedingt auch meine Familie kennenlernen. Die lebt in Irpin, direkt in der Nähe von Kiew. Und so hat sich das relativ gut gefügt. Und noch besserer oder noch mehr gefügt hat es sich, dass auch die Anastasia zum ersten Mal seit da knapp anderthalb Jahren, also seit Ausbruch der groß angelegten Invasion, in der Heimat war. Sie hat also mit ihrer jüngeren Schwester Anja, die jetzt so knapp 19 Jahre alt war, haben die beiden von Krakau aus die Eltern besucht. Und so ein, zwei Tage später, als sie gerade angekommen waren, bin ich dann nach Irpin gekommen. Wir haben aber, das sollte man vielleicht noch kurz dazu sagen, auf dem Weg kurz vor Irpin, da hatte ich auch noch mal eine eindrucksvolle Begegnung mit einer Frau, wo ich dann auch eine Aufnahme gemacht habe. Vielleicht können wir die jetzt mal kurz abspielen. Also Paljanitschinski.
Paljanitschinski.
Und hier liegt ein Soldat.
Paljanitschinski, Soldat, Soldat. Воин, воин.
Ja.
Воин.
Und er ist gestern beerdigt worden. Und 25 Jahre alt. Und er wurde von einem Scharfschützen getötet.
Його вбив снайпер.
Так, так. Ja, ja, ja.
Also das, was Sie da gerade gehört haben, war ein Auszug aus dem Gespräch mit dieser Frau und du hast da eine Sprachenübersetzer-App benutzt.
Genau, richtig. Das, da kannst du also reinsprechen und dann das Gerät spricht dann zeigt das Ukrainische an und spricht es auch aus. Und ich hatte dann mit ihr so ein bisschen hin und her über diese App kommuniziert. Und diese Frau, Nadja heißt sie, 1959 geboren, das war so ein kleiner Ort. Ich kann jetzt gar nicht mehr den Namen sagen, aber es war auf dem Weg nach Irpin. Und sie kennt dort in dem Ort eben quasi jeden und hat mir dann, ich habe eigentlich dort angehalten, das war am Straßenrand, hat man da gesehen, einen großen Friedhof. Und was man eben auch direkt erkennen konnte, es war ein Grab, was so überhäuft war mit Blumen, wo also klar war, dass das ist noch ganz frisch. Und ich bin dann einfach so aus Instinkt habe ich angehalten und bin dann da hingegangen und kam dann mit ihr ins Gespräch, mit dieser Nadja. Und die erklärte mir dann, dass dieser Mensch, der dort liegt, Andri heißt. Und er war am 3. August, also wenige Tage bevor ich dort angekommen war, von einem Scharfschützen erschossen worden und dann am Tag vorher erst beerdigt worden. Und Andri zählte zu diesen Verteidigern von Irpin, die also dieses Gebiet, was die Russen besetzt hatten, die haben ja mit Beginn der großen Invasion relativ schnell sehr viele Territorien erobert und die Ukrainer haben das eben dann in einem zähen Kampf auch wieder zurückerobern können. Und Andri war einer von diesen Leuten, die Irpin verteidigt haben. Und ja, jetzt ist er erschossen worden. Und wie ich eben auch erfahren habe, er hinterlässt eine 3-jährige Tochter. Und die Nadja, die sagte mir, ich liebe alle Menschen, weil wir auf diese Welt gekommen sind, um Gutes zu tun. Und sie hat eben auch mir gesagt, ihr sehnlicher Wunsch, Zitat, ich möchte, dass der Krieg endet und sich auf der ganzen Welt nie wiederholt, damit Mütter nicht weinen müssen. Sie kennt natürlich die Mutter und auch die Frau von diesem Andri. Und ich habe dann auch, als ich weitergefahren bin, so vielleicht eine Stunde später, so ein paar junge Soldaten getroffen, da war ein Bahnübergang, Schranke war gerade unten. Ich stand da mit meinem Rad und neben mir dann plötzlich so ein Militärfahrzeug und dann haben halt so zwei junge Soldaten so das Fenster runtergekurbelt und so, hey, wer bist du denn, was machst du denn so? Und ganz nettes Gespräch, zwei, drei Minuten und weiter. Und dann dachte ich mir auch, dieser junge Kerl, ja, da ist jetzt auch eine Mutter wahrscheinlich, die da sitzt und sich Sorgen macht, kriege ich heute Abend noch eine Nachricht von ihm oder ist er vielleicht dann schon nicht mehr da? Das ist die bittere Realität. Irpin, muss man dazu sagen, ist so ein bisschen aufgeteilt. Es gibt so, es ist auch eine der, es ist so ein klassischer Vorort von Kiew, muss man auch sagen, da wohnen dann auch tatsächlich Leute, die es sich leisten können. Das ist also eine Stadt, die, es hat mich überrascht, wie beeindruckend, wie schön die auch ist. Da gibt es, ich glaube, allein 7 große Parks, da gibt es tolle Spielplätze, wo ich wirklich sagen muss, wow, also die haben da extrem viel Geld und Liebe reingesteckt in diese Stadt. Irpin ist aber auch so ein bisschen zweigeteilt. Also es gibt so dieses fancy Irpin, das irgendwann so in den letzten Jahren entstanden ist. Und es gibt so ein bisschen das alte, dörfliche Irpin, was schon länger besteht und wo auch dieser Wohlstand noch nicht so sichtbar ist. Und Anastasias Familie ist tatsächlich schon eine ganze Weile in Irpin, weil ihre Mutter, das muss man leider nochmal sagen, sie heißt, was denkst du, wie sie heißt? Irina. Ja, ich habe überlegt kurz, ob man das nummerieren sollte, aber ich habe auch jetzt schon einen Überblick verloren, wievielte Irina es ist. Jedenfalls nennen wir sie Mama Irina. Mama Irina, 56 Jahre alt, lebt also schon eine ganze Weile in Irpin. In einem schönen, die haben also eine, sie und ihr Mann, die haben ein schönes Häuschen sich da gebaut. Auch das ist wirklich dann noch so sehr ländlich. Die haben einen großen Garten und haben da so eine, so eine kleine Hütte, wo ich dann drin schlafen konnte. Da habe ich dann insgesamt 3 Nächte bin ich da geblieben. Und die haben mich dann da auch, ich kam abends an, haben mich also mit einem Barbecue empfangen und ganz herzlich aufgenommen. Das war wirklich eine sehr, sehr schöne Situation. Aber die Familie stammt nicht aus Irpin. Also der Vater schon, aber die Mutter, die ist ganz woanders aufgewachsen. Und zwar deutlich in einem Ort, der den man kennengelernt hat, auch aus Gründen, und zwar aus Tschernobyl. Heißt, im Schatten jenes großen Atomkraftwerks oder Komplexes, das sind ja mehrere Atomkraftwerke, und sie hat erlebt, damals im Jahr 1986, diesen berühmten Tag X, als diese Reaktorkatastrophe passiert ist. Ich habe da einfach auch mal einen O-Ton mitgebracht und ich würde sagen, da hören wir mal rein. Das sprechen da Mama Irina, sie hatte auch noch ihre Freundin dabei, Larissa, und übersetzt wird das Ganze von der 19-jährigen Tochter Anja.
How was life in Chernobyl?
В Чорнобилі жилось дуже гарно. Ну, навіть по тій простій причині, що ми були тоді молоді.
Це було наше дитинство
і молодість.
Life in Chernobyl was really great because it was their young years.
Yeah.
It was like their childhood and teenage years.
Yeah.
So they really liked it, obviously, about that.
На момент аварії мені було 18 років. Це було саме таке чудовий час. Один із самих чудових.
In 86 my mother was 18 years old.
Yeah.
So it was her great time, great days.
You had the time of your life. But what especially, what was good there? I mean, okay, being 18 is always good, but especially what was so nice?
Бути 18-річним, зрозуміло, що добре, але що саме було таким, ну, якби добрим саме в місті?
Там дуже красиві місця, дуже красива природа, і взагалі ці місця були древні. Містечко, воно було тисячу, десь про нього згадували ще там на початку тисячоліття, це десь 12-13 рік, а знаходили там, ну, якісь там древні древності, і ще там ранішого. І він знаходився на шляху із варяг в греки, тому що він знаходився в усті Прип'яті, де Прип'ять впадає в Дніпро. І тому, да, і тому, значить, ну, такі, там були дуже красиві місця, тобто там були, ну, старі поселення, там навіть старі поселення навіть називались, ну, вони залишились ще з часів стародавніх, з часів Київської Русі. Там було таке місце стрижів.
She liked Chernobyl because it was really great place. It was a very beautiful place with beautiful nature. Mm. And also Chernobyl was and is an old city. There are like a lot of old buildings from like centuries ago.
Ja, man sieht, die Tochter hatte da Schwierigkeiten, die beiden, also ihre Mutter und die Freundin, so ein bisschen einzudämmen. Stopp, 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 ich muss das jetzt mal übersetzen, was sie da sagen.
ging ein bisschen drunter und drüber. Gab sogar noch eine Gesangseinlage von dir.
Ja, ich habe kurz überlegt, ob ich das rausstreichen sollte, aber nein, es bleibt drin. Ja, also wie sie sagen, das Leben dort in Tschernobyl war eigentlich ganz gut. Also eine schöne Stadt, auch sehr alte Stadt. Und was mich so ein bisschen gewundert hat, also man kennt ja vielleicht die Berichte, heute ist es Sperrgebiet und zumindest vor dem Krieg war es wohl relativ beliebt, dass man solche quasi Abenteuertouren buchen konnte als Tourist. Mhm. Das kostet dann auch wahrscheinlich so eine Stange Geld, dass also Experten einen dann da in dieses Sperrgebiet bringen und dann irgendwie mit dem Geigerzähler gucken, hier ist jetzt wenig Strahlung. Da können wir hingehen und uns das anschauen. Aber auch die Einheimischen, ohne diesen touristischen Firlefanz, die haben auch bestimmte Tage, wo sie nochmal dort ins Sperrgebiet gehen können und gedenken können. Das hören wir uns auch vielleicht mal kurz an.
So, sometimes you can go there, but not for long.
Чорнобиль, да, він знаходився на правому річці Прип'яті.
Він питає про те, що інколи можна туди потрапити. Ну, тут я можу сама розповісти.
Ну, да, тут зараз потрапити не можна, тільки не зараз.
Nowadays, during the war, you cannot go there, but earlier I also was there a few times because there are some days when people, everyone can go here. It's like religion days.
Also wir haben gerade auch gehört, dass es früher so war, dass man da regelmäßig hingehen konnte. Allerdings mittlerweile während des Krieges ist das nicht mehr möglich. Sie hat auch gesagt, dass sie auch selbst schon dort war in jüngeren Jahren und dass es oft an religiösen Tagen der Fall ist, dass man da hingehen darf.
Ja, genau, richtig. Das war so das Leben. Ich habe die Mutter eben auch dann mal, also Mama Irina mal gebeten, so ein paar Erinnerungsstücke zu zeigen von damals. Hat sie auch sehr gern gemacht und wir hören jetzt mal rein. Ich habe da mitgeschnitten, wie sie so alte Fotos und Dokumente, beispielsweise von ihrer eigenen Mutter, bestimmte Dokumente der dortigen Zeit eben vorlegt und dann so ein bisschen erklärt. Jetzt ist es die ältere Tochter, Anastasia. Vorhin hatte die Anja übersetzt, jetzt die ältere Tochter, Anastasia, die wir da als Übersetzerin hören.
This is my grandma's passport. Her work it's sort of like work certificate. We have, it's called workbook. Where you put all the places of your work, yeah. So there you can track the history where you have been working for how long.
Це їм всім обов'язково давали, скільки днів вони були задіяні в ліквідації.
And this document was given to everyone because it states how many days they have spent on evacuation.
So in 107.
Yeah, so in 1996 she spent 107 days.
1986,
107 days. In
1987 it was 39, 1988,
32. So even after this, like, it still was going. Did she have health problems? Yes.
Because of this being...
Yeah, of course, yeah, she was in Pripyat.
Also sie beschreibt quasi, was sie in der Hand hält, ist so ein Workbook, wo dann immer eingetragen wird, an welchen Tagen bzw. wie viele Tage sie dann vor Ort war, auch in Tschernobyl.
Genau, also da ist auch noch dieser Name Pripyat gefallen, das ist so der nächstgelegene Ort.
Und daraus wird ja auch deutlich, dass die Tage, die sie im Jahr dort vor Ort verbracht hat, immer weniger wurden. Also am Anfang waren es über 100 und dann 88 und dann auch 89 wurden es immer weniger.
Ja, genau. Und das war natürlich auch so, dass diese Leute, wie beispielsweise eben die Großmutter oder die Mutter von der Mama Irina, dass die extrem strahlungsgefährdet waren. Wir haben da jetzt von zwei Orten gehört. Nur um das nochmal ganz kurz einzuordnen, weil vielleicht nicht jeder noch die Ereignisse von damals präsent hat. Also Tschernobyl, das kennt fast jeder. Das ist der Ort, wo das Atomkraftwerk stand. Und dann wurde auch noch genannt Pripyat. Das sind so etwa 20 Kilometer zwischen diesen beiden Orten. Und Pripyat ist heute eine Geisterstadt. Ich habe nochmal nachgeschaut. Die Katastrophe war am 26. April 1986 und zu dem Zeitpunkt waren knapp 50.000 Menschen dort gemeldet und die Leute in Pripyat, der größte Arbeitgeber für die Leute war eben auch das Atomkraftwerk. Das heißt, da waren also sehr viele Leute, die dann auch den Bezug hatten. Das ist auch alles nicht so weit von Kiew entfernt, also da geht da hatte man damals auch großes Glück mit Windrichtungen. Also das hätte alles noch viel verheerender ausgehen können. Es ist ja so schon, hat ja verheerende Folgen gehabt, aber das hätte noch ganz andere Dimensionen haben können.
Also am 26. April 1986 ist die Katastrophe in Tschernobyl passiert und danach begann dann die Flucht für viele, viele hunderttausende Menschen.
Ja.
Unter anderem auch für Mama Irina.
Ja. Und ihre eigene Mutter und sie hat eben uns auch davon erzählt.
And then your mother went to Irpin. Or
наша мама приехала туда в Ірпінь. Ну що там дали? Да. It was not that she came here, but she was given an apartment here.
Oh, okay.
Yeah, so
but
like
not this one.
No, this is house it's from my dad's side. But if you go to the city center, there is like one street, and I know at least there was a building where my grandma lives. So it's where apartments were given for people from Chernobyl. So she was given, and later my grandma was offered an apartment, a quite good one in Slavutich, and I work there. But Slavutich was mainly built for people evacuated from Chernobyl. And here the city was already established and everything. So my mom told my grandma that she wouldn't like to go to Slavutich. She would like to stay in Irpin. And despite having there a super job offer and bigger apartment, my grandma decided to stay here.
Так, мені їздить даже з Вінниці з інституту Ірпін.
Also Mama Irina ist mit ihrer Mutter damals dann nach Irpin geflüchtet und wurde dort auch aufgenommen. Also sie hat dann auch zuerst mal eine Flüchtlingsunterkunft, eine kleine Wohnung bekommen.
Genau, sie hätte können in den Ort Slavutich gehen. Das war also ein Ort, der aufgebaut worden war für die Flüchtlinge. Und da hätte auch die Mutter bessere Jobchancen. Aber Irina wollte lieber in Irpin bleiben, was eben auch näher an Kiew ist und wo sie einfach mehr Perspektiven gesehen hat. Und da hat die Mutter das dann eben auch so für die Tochter hingenommen und gesagt, ja, bleiben wir in Irpin.
Du hast ja Mama Irina auch selbst gefragt vor Ort, wie sie diesen Tag der Flucht erlebt hat.
Genau, das können wir uns gleich anhören, nur damit es da nicht zur Verwirrung kommt. Sie spricht dann von Vinnytsia, wo sie nach einer langen Odyssee gelandet sein wird. Das heißt, Vinnytsia, da wo ich eben auch lang gefahren war, da gibt es eine medizinische Hochschule und da hat sie dann letzten Endes für ein paar Monate gearbeitet nach der Flucht. Aber das lassen wir sie jetzt eben selbst erzählen, wie es da so herging.
Young, 18 years old.
Нам ніхто не казав, що відбулось.
Nobody talked what happened.
26-го це була субота.
It was a Saturday.
У мене була державна практика. Я проходила якраз медичне училище, і я йшла на практику.
My mom, she like it was Saturday and she was doing this internship in government medical institution because she was studying and she was going there. She was heading to that internship.
Ну, коледж тільки, а не інститут.
Yeah, it was college.
Mm.
Where she studied.
In Pripyat.
В джинсах.
In Chernobyl.
Chernobyl.
В піджакі і в кросівках тих, яких я була. Я потім поступила в Вінницю.
Yeah, so she was in jeans and she had a jacket and she had sport shoes. And she was working in those that day and in the same clothes she entered the Vinnytsia Medical University.
Тільки я перед тим пробувала поступати, ну, тоді був Ленінград, зараз Санкт-Петербург. І коли проходила через спеціальні рамки, які реагували на підвищену радіацію, вона все світилась.
Yeah, so basically my mom tried to go to medical university in Leningrad first, which is now St. Petersburg. So she went there, and for the time being, at the railway station, all the trains coming from Ukraine and Belarus had, like, and people, passengers from those trains had to go through the ramps, which were sensitive to radiation. So my mom, having like not much clothes, like we remember it was jacket and jeans and sport shoes, this was the clothes which she was in when she arrived to Leningrad. So when she was passing by these ramps which read radiation, they started lightning and so it was lightning, sound and everything, because it was giving a warning to everyone. And because I do remember this story, because this is one of the most valuable lessons, my mom said that immediately there was a vacuum around her, because people just stepped back and watching at her like, I don't know, some sick person or something. And she told that it was very unpleasant feeling. So after this one, she knows that whenever you see the person which is not like you, which is like looks a different or something, is not to look at him like at the sick or crazy person, like a disgusting, because it's really unpleasant feeling. And she was lucky that there were some people, they knew grandma, so they knew my mom is coming, and they were at railway station to pick her up, because when she, like, the ramps started working and alerting, already employees would like to take her somewhere to check. But luckily, those friends were there, and they quickly took her, like, we know what to do, we know what to do, it's for us, okay? And quickly moved from there, so they didn't take my mom to, I don't know where.
Бо я не віддала б джинси і фінський піджак, бо Радянський Союз був тотальний дефіцит, і на мені був фінський піджак і американські джинси, то було супер круто.
Yeah, because my mom said that she would never give away the clothes, because it was Finnish jacket, and American jeans, and for the Soviet times it was such a deficit that she would never give those away. So that's why, yeah, so those took her and they washed the clothes and they made proper, like, every measures. So, yeah.
Ja, man kann also bestimmte Wortfetzen auch im Ukrainischen, glaube ich, ganz gut noch rausfiedern. Amerikanski Jeans. Das heißt also, diese junge 18-jährige Frau hatte also eine finnische Jacke und eine amerikanische Jeans. Wie man weiß, damals im Ostblock, das waren Kostbarkeiten. Und sie musste mit vielen anderen Evakuierten eben dann am Bahnhof durch so eine Strahlensichtung sozusagen, und das hat eben auch bei ihr angeschlagen, und ich fand es dann doch ganz eindrücklich, wie sie erzählt, wie dann plötzlich alle von ihr weg sind und wie sie sich halt wirklich so ganz, ganz allein gefühlt hat, aber dann doch Glück hatte, dass Leute eben kamen und sagten, hier, komm mit und wir kümmern uns um dich.
Ja, Anastasia erzählt ja auch, dass das so eine ihrer wichtigsten Life Lessons war, die sie von ihrer Mutter gelernt hat, dass man definitiv jemand, der nicht von hier ist oder etwas anders aussieht oder wie auch immer, dass man ihn nicht schief angucken sollte und keinen Abstand halten sollte, sondern dass man ihn behandeln sollte wie jeden anderen Menschen auch.
Ja, das ist eine Lektion, die sie auch befolgt hat, dann auch als die ganzen Ukrainer, die geflüchtet sind, nach Krakau kamen, wo sie wirklich auch über Wochen, Monate ihr kleines Apartment auch voll hatten mit Geflüchteten. Ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal einen Break. Wir bleiben noch bei der Familie, wir bleiben auch in Irpin und wir schauen uns eben auch Bucha an, wo wirklich ganz, ganz, ganz schlimme Verbrechen gegen die Menschlichkeit passiert sind. Bilder, die durch die Welt gegangen sind. Und Da hören wir aber eben in der nächsten, hören wir davon und dann nähern wir uns eben, beziehungsweise dann fahren wir eben auch nach Kiew zum Ziel meiner Reise.
Vielen Dank, Michael. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und bis zur nächsten Folge. Das Wortwechsel-Spezial gibt es ab sofort jeden Donnerstag auf wort.lu und überall da, wo es Podcasts gibt. Das Wortwechsel-Spezial mit dem Fahrrad von Luxemburg nach Kiew ist eine Produktion des Luxemburger Wort. Moderation Marc Blasius, Redaktion Michael Merten, Musik und Coverdesign Christian Mertes, Titelfoto Anouk Anthony.